Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen.
Ökobilanz. Die Computerbranche setzt auf nachhaltige Umweltkonzepte. Kreislauf. Die Wiederverwendung von gebrauchten IT-Komponenten wird zum Massengeschäft. Click-Checking. Dr. Hederson überprüft Webseiten auf gekaperte Bestätigungsklicks. Und das digitale Logbuch. Abgehakt.
Für eine klimaschonende, ressourceneffiziente und letztendlich auch global wettbewerbsfähige Industrie müssen wir Stoffströme schließen und Datenströme schließen, um dadurch Wertschöpfungsketten komplett neu zu organisieren.
Kreislaufwirtschaft, die ist angesagt und die fordert auch Stefan Ramesohl vom Forschungsbereich Digitale Transformation am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie ja schon seit langem. So können die Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft und die digitale Überwachung der Prozesse in einer Kreislaufwirtschaft erheblich dazu beitragen, dass Plastik, Papier oder Metalle weiterverwendet werden. Doch für diese Digitalisierung werden auch mehr Computer, mehr Speichereinheiten und mehr Rechenzentren benötigt. Das wiederum bedeutet höherer Energiebedarf und steigender Verbrauch an Plastik, Metall und anderen Rohstoffen. Darauf will die IT-Industrie reagieren. Wie sehen da die wesentlichen Strategien aus, Peter Welchering?
Ja, die erweitern sich gerade. Also Stromsparen durch Kühlung in den Rechenzentren mit warmem Wasser, gemeinsame Netzteile und dadurch wird dann auch Strom eingespart, intelligente Prozessorverwaltung, bei der dann die Prozessorenleistung gedrosselt wird, wenn nicht so viel Rechenbedarf gerade anliegt. Das sind so die Energiesparmaßnahmen, die es bisher schon gab. Außerdem setzen viele Datencenter auf erneuerbare Energien. Und so wurde hier in den vergangenen 4 bis 5 Jahren auch schon erheblich Energie eingespart. Und jetzt aktuell, da gewinnt die Wiederverwendung von IT-Equipment eine ganz große Bedeutung. Das heißt, dass die Hersteller alte Computer, alte Speichereinheiten, Router zurücknehmen, sie aufbereiten und als Gebrauchssysteme wiederverkaufen oder leasen. Und das unterscheidet sich vom Recycling, das bisher meistens so angedacht war. Recycling steht am Ende des Lebenszyklus. Da geht es dann um die Rohstoffe, Metalle, seltene Erden, Plastik, Glas und die sollen wiederverwendet werden. Zuvor in der IT-Kreislaufwirtschaft geht es um Wiederverwendung von Geräten oder Komponenten. Da wird dann also zum Beispiel ein Scanner, der voll funktionsfähig ist, aber keinen Treiber mehr für das neue Betriebssystem bekommen hat, der wird dann eben nicht weggeworfen, sondern der wird aufbereitet. Der bekommt einen neuen Treiber für das neueste Betriebssystem oder, wenn die beschädigt war, eine neue Glasplatte und dann kann er wiederverwendet werden. Und bei einem Rechner werden vielleicht die Platten ausgetauscht, einige Controller modernisiert und der kann dann eben auch wiederverwendet werden.
Und diese Konzepte für die Wiederverwendung, die haben wir uns mal genauer angeschaut und erklären lassen, was da alles überhaupt eingespart werden kann.
Weiter, höher, schneller. Das ist fast schon so etwas wie ein Leitmotto der informationstechnischen Branche. Ihm wurde lange Zeit alles untergeordnet. Es hat sich in den Köpfen vieler Branchengrößen trotz aller Appelle für nachhaltiges Wirtschaften festgesetzt. Und doch gibt es Managerinnen und Manager, die umdenken. So konnte beispielsweise Elisabeth Langer, die Forschungschefin beim Rechenzentrumsausrüster CPC, vor 2 Jahren eine einfache, aber nachhaltige Idee realisieren. Sie setzte für die Wasserkühlungssysteme in Rechenzentren recycelte Metallrohre ein. Das wirkte sich positiv auf die Installationskosten aus. Und die Rechenzentrumsbetreiber konnten so ihre Systeme mit der aufwendigen Wasserkühlung ausstatten, die zuvor oft aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt wurde. Ein weiterer Vorteil: durch optimierte Wasserkühlung konnte die Prozessorleistung erhöht werden. Langers Nachhaltigkeitskonzept ließ sich also doch mit weiter, höher, schneller vereinbaren. Und das sprach sich herum.
In der Industrie gab es in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Aktivitäten, um branchenweit Leuchtturmbeispiele für Hochleistungsrechenzentren und Datenzentren zu entwickeln und vorzustellen.
In immer mehr Rechenzentren wird deshalb aktuell größerer Wert auf nachhaltigeres Wirtschaften gelegt. In den Rechenzentren des Europäischen Kernforschungszentrums CERN in Genf macht man das zum Beispiel mit Bandspeichergeräten schon seit einigen Jahren. Viele Komponenten werden dort wiederverwendet, um Geld und Ressourcen zu sparen. Und dieses Konzept entdecken jetzt auch andere Anwender, vom Mittelständler bis zum Freiberufler. Auch die Corona-Krise hat die Weiterverwendung alter Computer und Peripheriegeräte befördert. Axel Sittki von Hewlett-Packard Enterprise.
Wir haben jetzt gerade zu Beginn der Corona-Krise auch eine Situation im Markt gehabt, wo es eine extrem große Nachfrage gab nach Workplace-Komponenten. Und da war quasi ganz Europa innerhalb von wenigen Wochen komplett ausverkauft.
Laptops, Einzelplatz-PCs, Headsets und Webkameras waren plötzlich ausgesprochen begehrt, denn sie wurden im Homeoffice dringend benötigt. Einige Hersteller reagierten mit Gebrauchtware und hatten damit Erfolg. Die Akzeptanz für gebrauchtes IT-Equipment hat sich erhöht, doch auch die Qualität muss stimmen.
Wir verwenden für die Gebrauchtsysteme die gleichen Qualitätsstandards wie für Neusysteme. Also wir folgen da den gleichen Prozessen, was die Qualitätskontrolle angeht. Und Sie bekommen das System entsprechend auf Basis dieser Qualitätsstandards geprüft, mit allen notwendigen Lizenzen, mit einer Garantie. Und das Einzige, was es eigentlich vom Neusystem unterscheidet, ist, dass da Gebrauchtsystem draufsteht anstatt eines neuen Produktes.
Und Gebrauchtsysteme kosten natürlich weniger als neue Systeme. Ansonsten werden auch Gebrauchtsysteme genauso individuell nach den Bedürfnissen der Kunden zusammengestellt und konfiguriert wie neue Systeme. Das verlangen die Anwender. Und das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für Verkauf oder Leasing von Systemen mit wiederverwendeten Komponenten.
Wir bauen das System so, wie der Kunde das braucht. Also wenn sich jetzt ein Kunde einen Server kaufen will, sagt er uns, welche Eigenschaften und welche Komponenten dieser beinhalten soll. Und dann bauen wir den genauso, wie er es haben möchte und überprüfen ihn dann auch.
Das entlastet die Umwelt. Für das Jahr 2021 stellt der Report der Technology Renewal Centers von HP im schottischen Erskine und im nordamerikanischen Andover fest, dass 700.000 Megawattstunden Strom und damit auch CO2 durch die Wiederaufbereitung der Komponenten eingespart wurden. Das entspricht den CO2-Ausstößen von rund 42.000 Personenkraftwagen. Und Plastik wurde im Äquivalent von 140 Millionen Plastikflaschen vermieden. Weil die Geräte wiederverwendet wurden, fiel weniger Elektroschrott an, etwa so viel, wie in 400.000 Standardmülltonnen passen würde.
Ja, Peter, wie sieht's aus? Haben eigentlich inzwischen alle IT-Hersteller solche Wiederaufbereitungsprogramme?
Nee, erstaunlicherweise noch nicht. Und das erstaunt deshalb, weil damit eigentlich ganz gutes Geld verdient wird, wo die stattfinden. Also es lohnt sich wirtschaftlich. Hier werden die Anforderungen von Ökonomie und Ökologie nämlich tatsächlich zusammengebracht. Aber das Interesse daran geht erstaunlicherweise nicht von den Herstellern aus, das geht von den Kunden aus. Und da kann man beobachten, dass immer mehr IT-Anwender an Gebrauchssystemen interessiert sind. Und das übt natürlich dann wiederum auch Druck auf die Hersteller aus. Also solche Wiederaufbereitungsprogramme, die werden in den nächsten Jahren nach Einschätzung von Marktanalysten durchaus Standard werden.
Betrifft das denn eigentlich eher die Rechenzentren, zum Beispiel von Unternehmen oder auch der kleine IT-Bauchladen von einem Freiberufler beispielsweise?
Also tatsächlich betrifft es auch Freiberufler oder kleine Gewerbetreibende, bis hin zu Privatanwendern übrigens. Denn hier wird natürlich auch einiges über den Preis geregelt. Also eine Beispielrechnung, wenn so ein Laptop eben 15-20% günstiger ist, weil er als Gebrauchtgerät auf den Markt kommt, dann ist das durchaus ein Kaufanreiz. Vorausgesetzt allerdings, solche kritischen Komponenten wie Akku sind eben ausgetauscht worden und die sind in einem guten Zustand. Das Betriebssystem, das muss natürlich an den aktuellen Stand angepasst sein und gegebenenfalls muss das eben auch der Fall sein bei Komponenten wie etwa der Festplatte. Ja, und bei der Unternehmens-IT, da werden solche Angebote in zwei Bereichen gerade attraktiver. Zum einen bei den Rechenzentren, also den Data Centers, weil dort aus den Komponenten alter Anlagen zielgenau die IT-Systeme zusammengebaut werden können, die dieses Rechenzentrum braucht. Und im sogenannten Workspace-Bereich, also bei der Arbeitsplatzausstattung, da läuft dann tatsächlich auch wieder viel über den Preis. Und der richtet sich natürlich immer ein wenig danach, wie intensiv aufgearbeitet werden musste.
Können Sie das konkret machen, an einem Beispiel?
Ja, bleiben wir mal bei dem Scanner, den wir zu Anfang schon hatten, der noch voll funktionsfähig ist. Der ist vielleicht 5 oder 7 Jahre alt. Und beispielsweise unter Windows 10 oder Windows 11 läuft der nicht mehr, weil es dafür keinen Treiber gibt. Wenn hier nur der Treiber nachgerüstet werden muss, dann wird das Gerät günstiger abgegeben, als wenn zum Beispiel eine Glasplatte ersetzt werden muss. Und je individueller die Komponenten zusammengesetzt werden, desto geringer ist dann auch der Preisnachlass bei den Gebrauchtgeräten. Denn die Arbeitszeit in den Wiederaufbereitungszentren, die muss ja auch bezahlt werden.
Nachhaltige IT durch Wiederverwendung von Komponenten, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation.
kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Auf vielen Webseiten wimmelt es ja nur so von Buttons und schnell hat man mal auf einen draufgeklickt, ohne es beabsichtigt zu haben oder konkret beim Surfen weiterkommen zu wollen. Das ist meist recht harmlos und folgenlos, es sei denn, dahinter verbergen sich ganz spezielle Buttons, wie zum Beispiel die Like-Buttons bei Facebook oder der One-Click-Einkaufs-Button bei Amazon. Kein Wunder also, dass auch um die Buttons auf Webseiten Betrugsmethoden entstanden sind, die das vermeintlich folgenlose Klicken auf scheinbar harmlosen Buttons auf Webseiten ausnutzen. Und zwar über sogenannte Frames, die von Drittanbietern eigentlich zu Werbezwecken genutzt werden. Möglich wird das meist durch falsch programmierte Webseiten. Das CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken hat nun einen Online-Webseiten-Inspektor entwickelt, der solche Schwachstellen aufdeckt und Webseitenbetreiber informiert. Der Inspektor heißt Dr. Hedderson und Ben Stock hat ihn mir erklärt.
Bevor ich erkläre, was Dr. Hedderson macht, muss ich mal so zwei ganz wichtige Komponenten aus dem Web erläutern. Das eine ist was wir alle kennen. Wenn wir auf eine Webseite gehen, dann sehen wir da Inhalte und wir sehen aber auch sowas wie Werbung. Und diese Werbung kommt natürlich üblicherweise nicht von der Webseite selbst, sondern von einer Firma wie zum Beispiel DoubleClick. Und eingebunden wird diese Werbung über sogenannte Frames. Das ist eine wichtige Konzept. Das andere wichtige Konzept, was wir vielleicht auch kennen, sind so Web-Applikationen, wo wir durch einen einzelnen Klick irgendeine Aktion auslösen können. Zum Beispiel bei Facebook ein Like-Button, bei Twitter ein Follow-Button oder auch bei Amazon so ein One-Click-Buy. Und wenn man diese beiden Sachen miteinander kombiniert als Angreifer, dann hat man einen Angriff, der nennt sich Click-Tracking. Und die Idee ist, ich habe eine Webseite, da ist irgendwelcher Inhalt drauf und ich positioniere quasi so einen Frame, der zeigt zum Beispiel auf diesen Amazon One-Click-Button. Und wenn jetzt jemand versucht, eigentlich zu sagen, ich möchte das nächste Bild in der Serie von, keine Ahnung, Promi-Bildern zum Beispiel sehen, dann ist in Wirklichkeit darüber unsichtbar dieser One-Click-Button. Das heißt, man versucht eigentlich nur so ein Bild, das nächste Bild anzuzeigen und hat plötzlich was bei Amazon gekauft, ohne es mitzukriegen. Und Dr. Hedderson ist eben ein Werkzeug, mit dem man prüfen kann, inwiefern eine Webseite sich gegen diese Art von Angriffen richtig verteidigt. Und gibt eben einem auch Hinweise als Betreiber, in dem Fall dann zum Beispiel Amazon, wie man das richtig konfigurieren kann.
Das heißt, es geht nur um diese eine Angriffsart oder diesen einen Angriffsvektor des Click-Jackings?
Genau, also Dr. Hedderson an sich ist erstmal ein Demonstrator, der zeigt, dass das eben machbar ist, aber auch mit viel Erläuterung. Und dieser eigentlich sehr simple Mechanismus erlaubt leider sehr viele Fehlkonfigurationen. Und Dr. Hedderson deckt eben diese Fehlkonfigurationen auch auf, wenn man also inkonsistente Konfigurationen hat, zum Beispiel für, dass sehr alte Browser nicht geschützt sind und sehr neue Browser dahingegen schon und gibt eben da auch Hinweise, wie man das verbessern kann.
Ist das denn so relevant, dass man wirklich dafür ein Testtool machen muss, was allen zugänglich ist? Oder andersrum gefragt, ist potenziell jeder Webseitenbetreiber davon betroffen, von dieser Sicherheitslücke?
Natürlich ist nicht unbedingt jeder Webseitenbetreiber automatisch betroffen. Wenn ich mir jetzt überlege, meine eigene Webseite, da gibt es keine Buttons drauf, da gibt es Informationen über mich und meinen Lebenslauf. Diese Seite muss ich jetzt gegen diese Art von Angriff nicht unbedingt schützen. Allerdings ist es tatsächlich, wenn man sich so die Best Practices anguckt, die Webseitenbetreiber so mitkriegen, ist diese Abwehr gegen diese Click-Tracking-Angriffe und eben verwandte Angriffe, Like-Tracking heißt es, wenn man diesen Like-Button dann gedrückt kriegt, ist immer sinnvoll, sich dagegen zu verteidigen und eben auch zu verstehen, vor allem, was man denn da tut. Und Dr. Hedderson ist eben jetzt erstmal das erste Tool, was sich jetzt das anguckt in diesem kleineren Kontext von Click-Tracking und kann aber prinzipiell natürlich auch wieder erweitert werden und wird es sicherlich auch noch mit, sag mal, anderen Sicherheitsmechanismen, die sich dann eben gegen andere Angriffsarten sozusagen wehren können.
Finden denn solche Angriffe häufig statt und wer profitiert davon?
Es ist natürlich so, dass diese Angriffe, was tatsächlich jetzt in den letzten Jahren zum Glück ein bisschen abgenommen hat, weil natürlich auch die entsprechenden Betreiber von Twitter, Facebook und Co. reagiert haben, dass man wirklich viele von diesen sogenannten Like-Tracking-Angriffen hatte, dass also man auf irgendeiner Webseite ist, man klickt, versucht auf das nächste Bild zu klicken und hat in Wirklichkeit gerade bei Facebook diese Seite geliked. Und das hat natürlich dann schon Konsequenzen, weil dann der Betreiber dieser unabsichtlich gelikten Seite natürlich davon profitiert, dass er ja einen höheren Reach hat, also eine höhere Reichweite. Und das sehen wir tatsächlich in der Praxis. Ansonsten ist es so, dass diese Art von Schwachstelle jetzt nichts ist, was es unbedingt, sag mal, in die Medien schafft, weil natürlich dann solche einzelnen Angriffe, wenn es mal Firmen betrifft, üblicherweise halt, ja, ist die Frage, was sozusagen der Schaden, der angerichtet wird und ob das dann wirklich in die Medien kommt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Da gibt es sicherlich Angriffsarten, die sind noch viel gravierender als eben Clickjacking, aber es ist eben ein Mechanismus, um sich dagegen zu wehren sozusagen.
Man kann ja mit Dr. Hattersen seine eigene Webseite, so wie sie ist, tatsächlich dann kontrollieren lassen, ob dort ein Problem mit Click- oder Like-Jacking vorhanden ist. Wer sollte das denn Ihrer Meinung nach tun?
Es gibt normalerweise wenig gute Gründe, warum man überhaupt sozusagen als Frame geladen werden sollte, also als Webseite. Das heißt, prinzipiell kann sich jede Webseite im Web eigentlich diesen Schutzmechanismus zu eigen machen, selbst wenn es vielleicht, ich sag mal, nicht unbedingt offensichtlich Stand heute einen Angriffsvektor gibt. Das Gute ist natürlich, wenn ich jetzt, Beispiel wieder meine eigene Webseite, morgen entscheide, dass ich gerne einen Knopf habe, wo jetzt jemand sagen kann, schicke eine E-Mail oder irgendetwas in dieser Richtung und ich habe eben keine Gegenmaßnahme gegen Clickjacking, dann habe ich plötzlich ein Problem, weil dann jemand mich angreifen kann. Und dementsprechend macht es meiner Meinung nach Sinn, sich einfach dagegen zu schützen, auch wenn man vielleicht jetzt heute nicht unbedingt ein Szenario im Kopf hat, dass es überhaupt ein Problem sein könnte.
Aber wir sollten vielleicht trotzdem nochmal erklären, wo drin denn ganz konkret jetzt für eine Webseite oder für einen Webseitenbetreiber technisch gesehen das Risiko steckt. Es reicht schon, wenn ich zum Beispiel auf meiner Webseite einen Button installiert habe, wenn der falsch programmiert ist, dass der gehijackt werden kann?
Also wir haben ein Opfer und dieses Opfer besucht zum Beispiel eine Webseite mit Katzenbildern und möchte das nächste Katzenbild sehen. Und er wird sozusagen vom Angreifer, der die Kontrolle über diese Webseite mit den Katzenbildern hat, dazu gezwungen, eigentlich auf einen anderen Knopf auf einer anderen Webseite zu drücken. Und da können wir uns zum Beispiel vorstellen, ganz konkret, ja, Amazon, One-Click, wenn also ein bösartiger Anbieter, zum Beispiel im Amazon Marketplace, sagt, ich möchte jetzt meine Produkte ganz schnell verkauft kriegen, dann könnte er so einen Angriff benutzen und jeder sozusagen Besucher würde aus Versehen komplett unwissend, also Besucher dieser Katzenbilder-Webseite, würde unwissend gerade was bei Amazon kaufen. Dann hat Amazon natürlich eine Menge Ärger mit Leuten, die sagen, wir wollten das Produkt gar nicht, also Rückabwicklung und so weiter. Das heißt, da entsteht tatsächlich auch ein finanzieller Schaden dann für Firma Amazon in dem Fall. Und analog dazu können wir uns eben auch andere Szenarien vorstellen. Zum Beispiel könnte es sein, dass es einen Knopf gibt auf einer Webseite, meinen Account löschen. Und so ein Knopf, wenn der vielleicht wirklich mit einem One-Click funktioniert, sprich ein Benutzer sagt, ich möchte meinen Account löschen, dann klickt er auf diesen einen Knopf und dann ist der Account gelöscht. Dann kann man sich vorstellen, dass ein Angreifer das auch benutzen könnte, um mir als Betreiber dieser verwundbaren Webseite zu schaden. Denn alle die Besucher, die bei ihm auf der Angreiferseite sind, löschen die Accounts bei mir. Und da hängt ja vielleicht irgendwas dran. Dann habe ich auch wieder Ärger mit meinen Kunden oder meinen Benutzern der Webseite, die sagen, wo ist denn mein Account überhaupt hin? Und das ist, glaube ich, das, was auch, sag mal, schwierig nachzuvollziehen ist bei diesen Angriffen. Man hat immer ein Opfer, das wird überzeugt davon, auf irgendwas drauf zu klicken. Aber das Opfer an sich kann sich überhaupt nicht dagegen wehren, sondern es muss wirklich der Seitenbetreiber machen, der diese potenziell verwundbare Applikation baut und entwickelt hat.
Natürlich habe ich mir Dr. Hattersen angeguckt und habe auch ein paar Webseiten damit gecheckt. Und das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber fast alle Webseiten, die mir angezeigt wurden, sind auf der Skala, die Sie von F bis A angeben. Also F ist großes Risiko, A ist kleines Risiko, lagen fast alle bei F. Können Sie sich das erklären?
Ja, ich kann es mir insofern erklären, als dass tatsächlich leider immer noch viele Webseitenbetreiber das nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ich weiß zum Beispiel, wenn Sie unsere CISPA-Webseite eingeben, die hat ein A im Vergleich zu vielen anderen von denen, die Sie wahrscheinlich ausprobiert haben.
Wen wundert's?
Natürlich ist die CISPA-Webseite als Betreiber des Dr. Hattersen-Tools entsprechend auch geprüft, bevor wir dann so ein Tool rausgeben. Generell ist es so, viele Webseiten haben das Problem, glaube ich, nicht auf dem Schirm oder denken, es betrifft sie nicht. Und was wir natürlich auch probieren wollen, ist hier Aufklärungsarbeit zu leisten, mit der dann eben klar wird, okay, das ist eine Art von Angriff, kann problematisch sein, vielleicht ist sie heute für meine Webseite nicht, aber es macht Sinn, eben sich damit auseinanderzusetzen, wie man sich verteidigen kann und das eben schon heute und nicht erst morgen, wenn man vielleicht so ein Feature installiert, wo es diesen One-Click-Button für irgendwas gibt.
Nun habe ich mir als Webseitenbetreiber von Dr. Hattersen die Diagnose abgeholt und dort wird mir meinetwegen ein schlechtes Ergebnis mitgeteilt. Wie geht es dann weiter für mich als Webseitenbetreiber?
Dr. Hattersen sagt zum Glück nicht einfach nur, Sie haben ein F, sondern es gibt auch ganz konkrete Hinweise darauf, wie können Sie denn von Ihrem F auf ein A kommen. Und da gibt es eben ja zwei Sicherheitsmechanismen. Das eine nennt sich X-Frame Options. Das ist das, was wir vor allem für alte Browser brauchen. Und das zweite Feature ist die sogenannte Content Security Policy. Und wir geben da eben auch Hinweise, wie jetzt Ihr Webserver zu konfigurieren wäre, damit Sie sich sicher schützen können gegen solche Arten von Angriffen, sowohl für moderne Browser als auch eben dann für alte Browser, wenn Sie jemanden mit einem alten Internet Explorer haben, der Ihre Webseite besucht, dass der eben auch entsprechend geschützt ist.
Sie haben ja erklärt, dass Dr. Haddison im Moment noch Spezialist für Click- oder Like-Jacking-Angriffe ist. In welche Richtung wird sich denn Dr. Haddison weiterentwickeln?
Ich denke, dass wir mit Dr. Haddison generell ja ein Werkzeug haben, wie der Name auch schon suggeriert, Haddison, das sich mit sogenannten HTTP-Headern, also so Kopfzeilen, beschäftigt. Und diese Click-Jacking-Gegenmaßnahmen werden schon an den Browser ausgeliefert über einen sogenannten HTTP-Header, also über diese Kopfzeilen. Und es gibt noch viele andere Mechanismen, die eigentlich in einer ganz ähnlichen Art und Weise funktionieren, die also für einen Benutzer gar nicht sichtbar sind, sondern dann versteht nur mein Browser, okay, ich muss jetzt hier irgendwie dafür sorgen, dass dieser Schutzmechanismus aktiviert ist oder nicht. Und eine Erweiterung, die ich mir sehr gut vorstellen kann mittelfristig, ist, dass wir da auch noch genereller diese Content Security Policy einbinden, denn die hat noch viel mehr, ich sag mal, Schutzmechanismen gegen ganz andere Arten von Angriffen und dass man da auch den Benutzern Feedback geben kann, wie können sie sich auch noch gegen andere Angriffe schützen, zum Beispiel, was noch tatsächlich viel dramatischer ist, Cross-Site-Scripting.
Das war Ben Stock vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken über den Webseitenchecker Dr. Haddison.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 3844.
So eine Steuerbescheinigung bräuchte man noch, fürs Finanzamt. Hat man ja früher ganz selbstverständlich zugeschickt bekommen, im Brief per Post. Und wenn die Steuerbescheinigung auf dem Postweg verloren gegangen ist, dann hat man am Bankschalter eine geholt. Von Franz, von der Kreissparkasse. Diese Postlader dann immer gesagt und hinzugefügt, ich sag nix. Was aber nicht gestimmt hat, weil der Franz ist seit jeher sehr gesprächig. Er sei schon längst im Vorruhestand. Wegdigitalisiert haben sie ihn, seine Arbeit virtualisiert und verteilt auf Software-Agents, Mailer, Pop-ups, Avatare und Push-Nachrichten, die das Online-Portal der Bank generiert. Häkchen setzen und zustimmen fordert einen die Erste auf. Noch bevor man das Wort Steuerbescheinigung überhaupt hat irgendwo eintippen können. Es geht wohl um neue Geschäftsbedingungen, die einem die Bank auf diese Weise kommunizieren will. Einen Moment, ist die nächste überschrieben. Ihre Zustimmung ist uns wichtig. Diese Nachricht lässt sich dann aber doch widerspruchslos wegklicken. Vorbei geht's an Bannern, die für Apple Music, Exchange, Traded Funds und Aktionskredite werben, bis sich schließlich ein Chatbot anbietet. Hallo, ich habe alle Infos dazu. Anzeigen? Ja, mach. Irgendwann schließlich lässt sich ein Webformular ausfüllen, was einem sofort per E-Mail bestätigt wird. Guten Tag, schön, dass Sie an uns gedacht haben. Sie ahnen es vielleicht schon, Sie lesen gerade einen automatisch verschickten Text. Eine Mail mit persönlicher Anrede kommt 2 Tage später. Wir haben Ihnen die Steuerbescheinigung mit der Post geschickt. Ja. Muss sie wohl auf dem Postweg verloren gegangen sein. So wie früher beim Franz. Aber mit dem war schöner. Und er hat ja auch nie was gesagt.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Die EU-Kommission bemängelt Bewertungen bei Online-Shops. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Über die Hälfte der überprüften Websites verstoße gegen EU-Recht, wie die Kommission mitteilt. Unter ihrer Koordination hatten nationale Behörden über 220 Websites auf irreführende Kundenbewertungen hin überprüft. Bei 114 davon hätten die Behörden nicht bestätigen können, dass die Händler die Echtheit der Bewertungen sicherstellen. Oft fehlten etwa Informationen darüber, wie Bewertungen gesammelt würden. Die Behörden wollen sich mit den betreffenden Händlern in Verbindung setzen.
Einige nationale olympische Komitees raten Athleten, ihre Computer und Smartphones nicht zu den Sommerspielen in Peking mitzunehmen.
Sie begründen das mit der Sorge, die Sportler könnten ausspioniert werden. Das Komitee der Vereinigten Staaten hat seinen Olympiateilnehmern empfohlen, sich mit gemieteten Laptops auszustatten oder mit solchen, die sie nach den Spielen wegwerfen können. Die Kanadier sprachen eine ähnliche Empfehlung aus. Die Schweiz, Schweden und das Vereinigte Königreich wollen ihren Delegationen extra für Peking neue Geräte mitgeben. Unabhängig davon hatten IT-Experten eine App der Organisatoren in Peking kritisiert. Sie enthalte Sicherheitslücken. Die App ist dafür gedacht, den Gesundheitszustand der Olympiateilnehmer zu überwachen.
Airlines haben wegen eines Streits um den 5G-Standard Flüge in die USA abgesagt.
Unter anderem strichen Emirates, die Lufthansa und All Nippon Airways am Mittwoch manche ihrer Flüge in die Vereinigten Staaten. Grund ist die geplante Einführung des 5G-Mobilfunkstandards an US-Flughäfen. Die amerikanische Flugaufsicht fürchtet, die Antennen könnten die Funkhöhenmesser der Maschinen durcheinander bringen. Der Grund? Sie nutzen ähnliche Frequenzbänder wie die Fluginstrumente. Die US-Mobilfunkanbieter AT&T und Verizon kündigten an, ihre Anlagen in der Nähe von Flughäfen zunächst nicht in Betrieb zu nehmen. Doch das genügte den Fluggesellschaften offenbar nicht.
Es könnte Wochen dauern, Tonga wieder ans Internet zu bekommen.
Der Inselstaat ist über zwei Wege mit dem Internet verbunden, die beide durch den Ausbruch eines Unterwasservulkans vor einer Woche beschädigt sein könnten. Zum einen ist ein Unterseekabel wahrscheinlich an zwei Stellen durchtrennt worden. Ein Reparaturschiff aus dem tausende Kilometer entfernten Papua-Neuguinea ist auf dem Weg. Das Außenministerium Neuseelands teilte jedoch mit, dass die Arbeiten mindestens 4 Wochen dauern würden. Zum anderen gibt es eine Breitband-Satellitenverbindung, die jedoch offenbar auch nicht funktioniert. Experten vermuten, dass etwa die Tsunami-Welle nach dem Ausbruch die Empfangsantennen in Tonga beschädigt haben könnte.
Hacker sollen Daten vom Roten Kreuz erbeutet haben.
Bei dem Angriff seien dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz Daten von über 500.000 besonders schutzbedürftiger Menschen gestohlen worden. Das teilte das Komitee Mitte der Woche mit. Die Daten sollen von mindestens 60 nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds stammen. Sie umfassen Informationen über Vermisste, Geflüchtete oder in Gefangenschaft lebende Menschen. Die Hacker hatten es auf ein Unternehmen in der Schweiz abgesehen, das die Daten speichert. Wer hinter dem Angriff steckt, ist unklar.
Microsoft kauft die Spielefirma Activision Blizzard.
Der Softwarekonzern, der unter anderem mit der Konsole Xbox im Gaming-Geschäft vertreten ist, lässt sich die Übernahme umgerechnet knapp 72 Milliarden Euro kosten. Dabei ist Microsoft bereit, einen großen Aufpreis zu zahlen. Der Konzern bietet $95 je Aktie, was gut 45% über dem aktuellen Kurs von Activision Blizzard liegt. Ein Abschluss des Deals könnte bis Ende des nächsten Geschäftsjahres, das bis Mitte 2023 läuft, vorliegen.
Sternzeit, 22. Januar. Jupiter und das Vulkanfeuerwerk auf Io. Kurz nach Sonnenuntergang zeigt sich tief am Südwesthimmel der Riesenplanet Jupiter. Io, einer seiner großen Monde, ist der vulkanisch aktivste Körper im Sonnensystem. Dort brechen manchmal mehr als ein Dutzend Vulkane gleichzeitig aus. Als Raumsonden Ende der 70er Jahre an Jupiter vorbeizogen, waren die Bilder der Explosionswolken über den Vulkanbergen Ios eine Sensation. Mittlerweile sind die Teleskope auf der Erde so gut, dass sich die Io-Vulkane auch über 800 Millionen Kilometer Entfernung beobachten lassen. Catherine de Clare, Planetenforscherin an der Universität Berkeley, verfolgt mit Großteleskopen auf Hawaii immer wieder das Auf und Ab der vulkanischen Aktivität. Der Vulkanismus auf Io funktioniert ganz anders als der auf der Erde, etwa beim Ausbruch des Cumbre Vieja auf La Palma. Io wird von Jupiter und seinen anderen Monden kräftig durchgeknetet und dabei aufgeheizt. Auf der Erde spielt dieser Effekt keine Rolle. Für das periodische Auf und Ab der Aktivität kann nicht nur die Anziehungskraft Jupiters entscheidend sein, denn Io rast in nicht einmal 2 Tagen um seinen Planeten. Die Forscherin und ihr Team haben Daten der vergangenen 3 Jahrzehnte gesichtet und dabei Perioden von 15 und 16 Monaten in der Vulkanaktivität Ios gefunden. Diese gehen offenbar auf regelmäßige Einflüsse der anderen Jupitermonde zurück. Manche Details sind noch unverstanden. Klar ist aber, dass abends neben Jupiter der Mond Io steht, auf dem die Vulkane nur so brodeln.
Anonym im Netz, darum geht es gleich bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.